Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Edenhoferin. Heute hat die Folge den Titel Vom Dunkel ins Licht und meine Gäste sind Bilal, ein ehemaliger Inhaftierter, und Selin Arikoglu, meine Kollegin und Professorin für Kinder- und Jugendhilfe hier im Haus an der KHSB. Herzlich willkommen euch, dass ihr da seid.
Dankeschön.
Danke für die Einladung, für die Möglichkeit.
Wenn ich jetzt sagen sollte, wie ich überhaupt zu diesem Glück gekommen bin, mit euch heute hier zu sitzen, kann ich sagen, wir haben ja dem Podcast den Untertitel gegeben, Glaube, Liebe, Hoffnung aus Berlin. Und ich habe eine Professur für katholische Religionspädagogik. Und bevor man katholisch eng geführt liest und denkt, das ist nur dieser Kulturraum mit Weihrauch und zölibatären Priestern, könnte man es lesen, wie es früher war. Kataholos, gemäß allen, wenig sagen und versuchen, den Anschluss für ein Wohlwollen in einer Welt zu machen, die ganz schön gewaltgeschüttelt ist, und Auskunft geben und sich mit anderen Spiritualitäten vernetzen. Und unsere Idee ist nicht nur irgendwie gewirkt, sondern aus vollem Herzen Spiritualitäten mit und ohne Gott aller Konnotationen zu wertschätzen. Die Grenze wäre für uns vielleicht, auch das gibt es ja, religiöse Formationen, die mit Freund-Feind-Schemata andere niedermachen und da noch etwas wie Gott haftbar machen. Das wollen wir genau nicht. Und von daher, glaube ich, sind wir heute genau richtig. Und bevor ich das Wort an dich, Selin, gebe, die du reichhaltig forscht und publizierst und seit 2022 hier Kollegin bist und dich gerade um den Bereich von ehemaligen Inhaftierten und ihren Familien kümmerst. Wir stellen auch deinen Link zu den Publikationen ins Netz. Du kennst Bilal und Bilal hat im Januar Mittagsimpulse hier interreligiös mitbestritten, die auf Initiative von muslimischen Studierenden online waren, und du hast das vermittelt, und so netzwerken wir. Und heute netzwerken wir, um deine Geschichte, Bilal, ein bisschen zu heben, so wie du sie erzählen willst, und du bist auch der Titelgeber der Folge heute vom Dunkel ins Licht, deine Story. Und Selin, vielleicht darf ich dich bitten, das, was euch zusammengeführt hat, ein bisschen hier noch mitzuteilen.
Ja, ich kann mich erstmal vielen Dank, dass wir die Möglichkeit haben und auch, dass du dir die Zeit heute genommen hast, mit uns hier gemeinsam zu sitzen. Dunkel ins Licht hat auch Bilal bei uns ins Leben gerufen, also auch bei uns von der Dunkelheit ins Licht uns gebracht, was das Kreative betrifft, kreative Kunst nennst du das ja immer.
Richtig,
er ist sehr kunstvoll geprägt, und das kunstvoll geprägte ist sein Herz sozusagen, was er immer wieder zum Ausdruck bringt, was an Erlebnissen ist etc. Und er hat als Gastreferent bei mir in der Lehrveranstaltung gestartet, und aus dieser Gastreferentenrolle wurde immer mehr, dass er in der Hochschule, sage ich mal, an mehreren Projekten beteiligt wurde. Das ist ja nicht nur diese interreligiöse, der Mittagsimpuls, sondern auch insbesondere, wir haben ein Poetry Slam oder Gedichte, Musik, wo Studierende mit ehemaligen Betroffenen, Inhaftierten, aber auch Kinder von Inhaftierten zusammenkommen und dementsprechend dann auch ihre kreativen Ader einen Lauf lassen, sozusagen. Ich gebe dem, was ich erlebt habe, preis. Und da war Bilal eine federführende Rolle in der Gruppe. Er hat sich sehr stark mit den Studierenden auseinandergesetzt, mit deren Erlebnissen, und hat so eine Vorbildsfunktion auch übernommen, was es heißt, im Leben einiges zu bewältigen. Und da habe ich einen riesen Respekt vor Bilal. Ist sehr engagiert. Wir werden jetzt auch ein Musikprojekt hier an der Hochschule, ein Rap-Projekt mit ihm durchführen. Und da ist er auch sehr, sehr engagiert. Und ich kann nur sagen, wir sind dankbar, dass er auch so Licht in unsere Hochschule gebracht hat und jetzt auch bei uns brennt wie eine Kerze. Er brennt für das Kreative, aber lässt uns auch daran teilhaben, dass wir mitbrennen dürfen. Danke dafür.
Nicht dafür.
Genau, bevor das Wort an dich geht, Bilal, und du uns nicht hier zwei Professorinnen, deren Hauptberuf Reden ist, wo man sich fragt, warum man eingeladen wäre zum Opfer vieles. Ich durfte auch, genau wie du es schilderst, Selin, teilhaben in dem Mittagsimpuls an drei Gedichte, die du für uns eigens getextet hast und die du vorgetragen hast. Und es war ja eine Online-Veranstaltung und oft kommt da gar nicht so Herz und Seele rüber, aber es kam rüber, weil du bist ein Künstler, Worte schon zu Soul zu machen, das kann man sagen. Und was ich noch vergessen habe in der Anmoderation, Menschen, Begegnungen, Licht lernen von Menschen, der Verein, Selin, in dem du engagiert bist und wo es, glaube ich, auch eure Connection gibt, heißt OJA e.V. Mhm. Und dieses Wort ist kein Akronym wie die meisten Vereine, also eine Abkürzung, sondern ist der Name deiner Mama.
Genau.
Und der Vorname steht dafür, dass man einiges Toughes wuppen kann, auch wenn man vielleicht nicht nur auf Samt und Seide gebettet ist. Und von daher, ja, das wollten wir hier noch teilen.
Danke dafür. Ja, meine Mama hat mich sehr geprägt als Alleinerziehende und alles das, was ich am Ziel geschafft habe, erreicht habe, hat sie dazu beigetragen. Ohne sie wäre ich gar nicht da, wo ich bin. Und sie hat mir eins gelehrt, sei immer mit Menschen auf Augenhöhe, begegne ihnen immer auf Augenhöhe. Und deswegen ist es mir wichtig, Menschen, die eine Lebenserfahrung haben wie Bilal, eine Haftzeit hinter sich gelassen haben, dass ich ihnen auf Augenhöhe begegne und ihnen den Raum, die Möglichkeit gebe, darüber zu berichten, was er erlebt hat, warum er es erlebt hat und welche Beweggründe dahinter standen, dass er diesen Weg eingeschlagen hat. Und wichtig ist mir auch, besonders dafür bin ich dir sehr dankbar, dass wir stellvertretend allen ehemaligen Inhaftierten und auch Kindern von Inhaftierten den Raum geben, aber auch ihnen eine Stimme verleihen. Weil ohne uns würden sie keine Stimme haben. Und durch uns haben sie Lehrende auch unter anderem eine Stimme stellvertretend.
Das ist ein großes Motto, ne? Und also wirklich, dann geht's an dich, Bilal, unbedingt. Im Dezember, als euer Poetry Slam war, Stimme verleihen, Technik ist manchmal genial, da war ja der Vater eines ehemaligen Inhaftierten aus der Türkei zugeschaltet. Und das war sehr, sehr bewegend für uns im Auditorium und auch für ihn. Er war, glaube ich, überwältigt, weil du hast auch einen Beitrag ehemaligen Inhaftierten und Familien eine Stimme im wissenschaftlichen Kontext zu verleihen. Aber gute Wissenschaft ist eigentlich eine Reflexion auf eine Lebenspraxis. Und alles, was gelingt, haben wir in der Regel nicht nur selbst gebastelt. Und was auch schwer wird und misslingt, hängt hoffentlich nicht nur an uns alleine. Und das hat da so, finde ich, geschwungen zwischen uns. Ja, zwischen wirklich Schwerem, wo du auch hilflos bist, aber auch großen Chancen. Und vielleicht ist das der Moment, Bilal, wo wir jetzt mal wirklich ehrlich sind und sagen, ja, schön, dass du da bist. Dankeschön. Und bereit bist, uns ein bisschen zu berichten, wie dein Werdegang so war.
Erstmal Dankeschön für die Einladung, lieber Annette. Und mein Werdegang war ein schwerer Werdegang. Also ich bin katholisch groß geworden, tatsächlich katholisch getauft und bin später mit 19, 20 zum Islam konvertiert. Ich bin auch ein Kind eines inhaftierten Vaters. Also das kommt auch noch hinzu. Also beide meine Väter saßen in Haft, also mein Stiefvater sitzt bis heute noch in Haft. Ich komme aus einem sozialen Brennpunkt und bin halt in so einer schweren Gegend groß geworden. Habe da sehr früh Berührung gehabt mit der Kriminalität und mit anderen Problematiken wie Rassismus, Diskriminierung, Stigmatisierung, also Vorurteile waren schon von klein auf gegeben. Also vom Kindergarten her war das schon ganz normal gewesen. Dann in der Grundschule ebenfalls, später in der 9. Klasse weiter, bis ich dann auch ausgewandert bin mit der Familie damals ins Vereinigte Königreich, also nach England. Und dort hatte ich dann die Berührungspunkte mit dem Islam und dort bin ich dann zum Islam konvertiert mit 19. Und es war eine sehr, sehr schöne Begegnung. Also ich muss hierzu sagen, dass ich katholischen Werdegang habe tatsächlich, katholische Kindergarten, katholische Grundschule, also auch später in die katholische 5., 6. Klasse, 7., 8., 9. Und also immer schon religiös geprägt war. Also Gott spielt eine sehr wichtige Rolle in meinem Leben durch meine Mama. Also meine Mama ist sehr christlich, ist katholisch, mein Vater ebenfalls. Und dadurch habe ich immer schon so eine Bindung zu Gott gehabt und zur Religion. Und habe dann meinen Glauben in England vertieft gehabt, weil wir hatten sehr schwere Schicksalsschläge in der Familie. Der Umzug nach England war sehr, sehr schwer. Also meine Mutter hat damals ihr ganzes Erspartes mitgenommen für uns, damit wir uns eine neue Perspektive drüben in England aufbauen können. Aufgrund der schweren Wege, die wir hier hatten in Deutschland, wegen der Diskriminierung und Rassismus etc. Also wir hatten nicht dieselben Chancen wie alle. Und meine Mutter hat dann halt eine Perspektive gesucht für uns, wo wir halt gedeihen können, wachsen können und etwas aus unserem Leben machen können. Und da war tatsächlich England der richtige Ort gewesen aufgrund der Geschichte mit Afrika. also wegen dem Kolonialgeschichte. Und wir hatten viel Familie drüben, aber jedoch war es sehr, sehr schwer und wir haben in Armut gelebt tatsächlich in England und sind, glaube ich, in einem Jahr in London 6-mal umgezogen, also auch von Brennpunkt zu Brennpunkt. Und also das, was ich davor schon alles erlebt hatte, war nichts in dem, was ich dann dort gesehen habe. Ich kann ja mal ein paar Beispiele geben. Ich habe auf dem Boden geschlafen, für ein Jahr, glaube ich, fast ein Jahr. Und wir hatten ein Zimmer, also es war so ein Küche, Bad, alles in einem Raum. Und man muss sich vorstellen, das Badezimmerfenster bestand aus einer Haustür. Also es war so ein zusammengewürfeltes Haus, würde ich mal so sagen. Und in England, in London halt, Wohnraum ist rar. Und die versuchen halt mit allen Mitteln irgendwie Profit zu schlagen. Mäuse, Cockroaches, ich weiß nicht, wie Cockroaches auch.
Küchenschaben, ja, die nachts wie so Flamenco tanzen, wo man schon Gänsehaut bekommt.
Und da habe ich nochmal die Armut auf eine andere Art und Weise kennengelernt. Meine Familie hat zu der Zeit, haben die alle auf einem Klappsofa geschlafen. Und ich habe auf dem Boden geschlafen. Wir hatten keine richtige Heizung, wir hatten eine elektrische Heizung, die du mit einem Stecker anschließen kannst. Und haben die aber auch nicht immer laufen lassen, sondern haben immer vorgeheizt und dann schnell, damit wir sparen können. Und wir haben tatsächlich fast jeden Tag das gleiche Essen gegessen, um Geld zu sparen. Ja. Dort bin ich sehr religiös geworden zu der Zeit.
Wie viele Geschwister oder Familienmitglieder sehen wir denn, wenn ich das fragen darf,
in einem Zimmer? Ja, also in London waren wir, also ich, meine ältere Schwester und mein kleiner Bruder. Ich habe jedoch noch zwei Geschwister. Also ich habe einen älteren Bruder, der nicht mehr lebt. Und noch eine Halbschwester, die lebt in Amerika. Also wir waren in London halt, meine ältere Schwester, mein kleiner Bruder und meine Mama. Und ja, es war schwer. Also ich hatte viel Verantwortung. Habe Verantwortung schon vom jungen Alter getragen. Aufgrund der Abwesenheit meines Vaters war ich schon sehr früh ein erwachsener Mann, würde ich mal so sagen. In England war das sehr, sehr schwer, weil es ein neues Land war für mich. Ich kannte die ganzen Gegebenheiten nicht, musste alles neu kennenlernen. Und die Blicke waren halt auf mich gerichtet, aber ich konnte keine Lösung für diese Probleme schaffen. Und es war eine gewisse Ohnmacht, die ich dort verspürt habe. Aber wir hatten eine Kirchengemeinde, die wir regelmäßig besucht hatten. Das war eine südamerikanische Gemeinde, die war wirklich sehr, sehr stark. Also die war mein zweites Zuhause tatsächlich. Viele aus Südamerika, aus der Karibik. Und hatte halt diesen Rhythm Flow, würde ich mal so sagen, Musik und alles. Und,
aber das war noch christlich
konnotiert, ja. Es war alles christlich, aber es war sehr harmonisch.
Family so auch, Family, ne? Like. Weekend.
Genau.
Und hast du gearbeitet dann in London schon oder bist du noch irgendwie in die Schule und hast trotzdem mit Jobs versucht zu wuppen, dass ihr...
Ich bin ins College gegangen. Also ich bin die ersten Jahre ins English College gegangen, in East London, um die englische Sprache zu erlernen. Das war so ein Englischkurs, den ich 2 Jahre gemacht habe. Aber war auch schwer aufgrund der Situation zu Hause. Ich bin halt mit Klamotten schlafen gegangen. Und mit Klamotten zum College gegangen, weil es so kalt war. Mein kleiner Bruder ist in die Schule gegangen ebenfalls, meine Schwester auch aufs College, also wir sind auf verschiedene Colleges gegangen. Und im College habe ich dann aber tatsächlich eine ganz andere Welt kennengelernt als hier bei uns. Und da waren die Lehrer, konntest du mit dem Namen ansprechen. Also es war es war keine Barriere da. Also es war nicht Herr Roger oder sondern Roger, wie geht's? Und es war wirklich so per Du. Und es war weltoffen. Also war ein sehr weltoffenes College, was ich da kennengelernt habe. Und ich habe auf einmal Menschen aus aller Welt gesehen. Also aus allen Herren Ländern, alle Religionen dort. Religionen, die ich nicht kannte, habe ich dort kennengelernt. Und es wurde jede Religion frei rumgeboten. Also jeder konnte sich entfalten. Und es wurde keine Unterschiede gemacht. Ja, und ich habe da dann die englische Sprache erlernt, die ersten 2 Jahre. Bin da halt in Berührung mit dem Islam gekommen. Zu der Zeit gab es einen Freund von mir, der hat gepredigt. Es gab halt christliche Gruppen, Circles, wo du halt beten konntest in den Pausen oder auch sonntags in das College kommen konntest. Für die Muslime gab es halt freitags das Freitagsgebet und dann hatten wir noch eine jüdische Community, eine Sikh-Community, eine hinduistische Community und Buddhisten hatten wir auch bei uns. Und wir hatten einen großen Austausch und da habe ich einmal gelauscht gehabt bei jemandem, der halt in der Mensa gepredigt hatte. Der Mann kam aus Mauritius, es war auch ein Land, was mir nicht bekannt war, habe ich erst dort kennengelernt und hat über Gott geredet und Gott gepredigt und über Jesus. Und ich wusste zu der Zeit nicht, dass auch die Muslime an Jesus Christus glauben, aber auf eine andere Art und Weise. Sie haben an Jesus geglaubt als Prophet und nicht als Gott. Und das war für mich sehr, sehr neu, weil ich das noch nie so gehört hatte. Und bin halt mit dem in Dialog getreten und wir haben uns oft ausgetauscht. Und das ist immer bei mir hängen geblieben. Und dann, als ich das College gewechselt habe, aufs Construction College, wo ich dann Ingenieurswesen angefangen habe zu lernen, habe ich einen Freund gehabt, der auch muslimisch war. Und der ist sehr religiös geworden. Eines Ramadans hat er angefangen zu praktizieren und hat sich dann mit der Religion auseinandergesetzt und hat mir eine Frage gestellt, hat mir eine sehr wichtige Frage gestellt: Was passiert mit dir, wenn du heute jetzt sterben würdest? Und ich habe mich damit nie auseinandergesetzt. Ich habe über sowas nie nachgedacht. Ich habe einfach gelebt. Und mit der Vergangenheit habe ich sehr viel Unsinn gemacht, würde ich mal so sagen. Und mir war sehr schnell bewusst, dass wenn ich jetzt heute mein Leben ableben würde, ich glaube, ich nicht so eine gute Chance hätte. Also das war mir total bewusst, ich war auch ehrlich, habe ihm das auch gesagt. Und er sagt, warum tust du nichts dagegen? Und das hat mich dann wirklich zum Nachdenken gebracht. Und ich bin ja tatsächlich immer in die Kirche gegangen, auch mittwochs, habe an der Bible Studies teilgenommen etc. Und dachte, das reicht. Aber mein Leben, mein Inhalt meines Lebens hat nicht nach Religion, also war kein religiöser Lifestyle, würde ich mal so sagen. Und ich hatte sehr viele Widersprüche in meinen Taten und mein Handeln. Und mir war dann bewusst, ich muss irgendwas ändern. Und dann war auch die Frage, die er mir gestellt hat, bist du glücklich? Und dann habe ich gesagt, Mensch, ich bin nicht glücklich. Zum einen die Situation, in der wir leben. Und ich zum Teil wusste ich nicht, wohin mit mir. Und über die Jahre habe ich mich dann halt mit ihm ausgetauscht und er hat mir den Islam nahegebracht. Ich habe mich mit dem Koran auseinandergesetzt und habe dann halt den Glauben für mich lieb gewonnen, wegen der Einheit, des Beten zu einem Gottes. Ich fand auch sehr schön die Gebetswaschung, das Ritual, bevor man betet, die Niederwerfung. Und ich habe das alles beobachtet gehabt und ich fand auch diesen Respekt einfach, die Community hatte untereinander sehr, sehr schön. Und die Vielfältigkeit auch nochmal zu sehen, war sehr, sehr schön. Und habe mich dann, ich glaube, mit 19 ja, für den Islam entschieden. Was natürlich dann andere Probleme mit sich gebracht hatte. Mit der Familie hat mich überworfen, aufgrund, dass ich zum Islam konvertiert bin. Bin sehr früh rausgeschmissen worden aus dem Haus. Ich habe alles offenbart, an Weihnachten tatsächlich. Nicht so schlau, aber ich konnte es nicht mehr länger verbergen, weil ich habe heimlich gebetet, heimlich praktiziert. Und konnte das nicht mehr länger mit mir ausmachen und dachte, okay, wenn das so plausibel für mich ist, dann müsste meine Familie das auch verstehen, aber das war es nicht gewesen. Und wurde dann halt des Hauses verwiesen und war dann halt obdachlos. 2 Tage habe ich auf der Straße gelebt und ja, ich habe es aber keinem erzählt. Ich habe es versucht, mit mir selbst auszumachen, geheim gehalten. Bin halt in die Moschee gegangen, tagsüber zum Beten, zum Waschen etc. Zum College ganz normal weitergegangen, bis ich dann meinen Freund das irgendwann erzählt hatte und die mich aufgenommen hat. Ich dann mit meinem Freund gelebt habe, hatte und dann in der Moschee auch gelebt habe für eine lange Zeit. Dort sehr viel über die Religion weitergelernt habe, aber weiterhin meine Familie besucht habe. Und ja, es war eine sehr schwierige Zeit für mich gewesen. Weil meine Mama alles für mich ist und meine Geschwister genauso. Und jetzt von denen zu hören, ey, du gehörst nicht mehr zur Familie, du bist raus, war sehr, sehr schwer für mich zu tragen. In einem anderen Land auch noch, wo mein Freundeskreis gerade erst angefangen hat, sich zu festigen, musste ich so meinen Weg finden. Aber der Glauben hat mich sehr getragen. Und ich habe da angefangen zu arbeiten, tatsächlich nebenbei verschiedene Jobs gemacht. Also ich war im Bauhaus gearbeitet, dann bei der englischen Post später. und habe meine Familie regelmäßig besucht, habe auch finanziell meine Familie unterstützt, auch wenn ich nicht da gewohnt habe. Das ist halt, was mein Glauben auch von mir abverlangt hat oder hat bis heute, für die Familie da zu sein, die Mutter zu respektieren. Auch wenn die Mama mit dir sich überworfen hat, musst du trotzdem deiner Mutter Respekt erweisen. Und meine Mutter hat halt die Veränderung gesehen von dem Jungen, der ein Straßenjunge war, kann ich so sagen, zu einem Jungen, der Etiketten benehmen auf einmal hatte und sich höflich ausgedrückt hatte und hat das dann auch sehr, sehr schön wahrgenommen und hat mich dann irgendwann auch wieder so halbwegs aufgenommen zu Hause. Und ja, dann habe ich meinen besten Freund verloren, 2010. Der ist einen Tag vor meinem Geburtstag gestorben, bei einem Autounfall. Und das war dann so ein Bruch, so eine Krise, in die ich gefallen bin tatsächlich, wo ich dann halt Depressionen bekommen habe, sehr viele psychische Probleme, von denen ich damals nichts wusste zu der Zeit, weil ich nicht, es war mir nicht bekannt. Und ich bin nach Deutschland zurück und habe dann die Familie unterstützt, habe dann bei denen zum Teil gelebt, aber bin in die falschen Kreise wieder reingeraten, in meinen alten Freundeskreis. Und dann Straftaten haben sich natürlich wieder gesammelt. Ich war nicht mehr so praktizierend. Die Community in Deutschland war nicht so strong wie drüben in UK. Es gab keinen so religiösen Rückhalt. Und ich bin dann halt eingebrochen und bin sehr schnell wieder ins Milieu abgerutscht und kam dann halt in die Haft. Und ja, habe dann halt lange Zeit in der Haft gesessen. Ja, das war so mein Werdegang bis zu dem Punkt.
Ja, es ist verrückt, oder? Wenn ich dir jetzt richtig zugehört habe, Religion kann, wenn sie kulturell eine Community ist, wo du hingehen kannst, kann dich schützen und stärken. Ich habe so verstanden, ja, auch das Bessere in dir selbst stark zu machen, was eben gerade in der Konversion zum Islam durch den Freund und durch diesen Lebensrückhalt war. Aber wenn das dann wegfällt, ist es eben häufig nicht mehr so, wie du es geschildert hast. Ich glaube, das ist was sehr Wahres, ja, dass Religionen immer erscheinen über die Menschen, die dir Halt und Rückgrat geben. Ja, und,
ja, es ist auch in vielen Situationen eine Bewältigungsstrategie. Also das darf man ganz klar nicht aus den Augen verlieren. Als ehemalige Sozialarbeiterin im Gefängnis habe ich das auch gesehen, dass viele gesagt haben von den Inhaftierten, ich habe draußen Gott verloren in mir, aber jetzt in Haft weiß ich, dass ich ihn habe und ihn brauche, um all diese Jahre hier, die vor mir noch bevorstehen, dass ich das bewältigen kann. Mhm. Also da greift jeder nach Gott, in Anführungsstrichen. Mhm. Und ich finde, das muss jeder für sich entscheiden, in welcher Form, wann und wie und wie verbunden man ist. Das sollte jeder für sich wissen.
Ja, und es ist ja auch alle, glaube ich, Hochtheologien sind, glaube ich, nicht ganz dumm. Die sagen, selbst wenn du Gott brauchst, weil das Leben gerade ziemlich unangenehm ist, kannst du das nicht einfach so haben. Das ist ein merkwürdiges Kommunikationsgeschehen, wo du dich auch wie öffnen musst dafür. Also das ist eine Suche und eine Sehnsucht, die irgendeine Resonanz erfährt oder auch nicht. Von daher wäre das vielleicht die Überleitung, Bilal, dass du uns ein bisschen erzählst, wie dein Titel Vom Dunkel ins Licht, das war sicher eine dunkle Phase, eigentlich auch wieder zurückzufallen, wie du es schilderst, in Muster, die du eigentlich glaubtest, wenn ich dir richtig zugehört habe, überwunden zu haben, benehmen zu haben und auch selbstwirksam die Familie unterstützen und auf einmal so dieses Zurückfallen.
Ja, ich muss sagen, dass es für mich nicht das erste Mal war, zurückzufallen, sondern sehr oft, ich glaube, meine ganze Biografie ist ein Zurückfallen und wieder aufbauen. Deshalb war das für mich jetzt keine, ich war nicht erschrocken, dass es passiert. Und mir war klar, man sagt, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Und ich wusste, dass meine Freunde jetzt keine Engel sind. Aber ich war sehr, sehr gruppenbedürftig, harmoniebedürftig. Jedoch hat der Glauben mich tatsächlich aus der Dunkelheit ans Licht geholt.
Und war eigentlich in der Haftzeit, da gibt es ja auch Seelsorge, also hier zum Beispiel in Berlin gibt es ja Mutes, das muslimische Telefonseelsorge, die hatten jetzt glaube ich 10 oder 15 Jahre Jubiläum Und die haben tatsächlich angefangen mit, also Telefon, aber die sind ganz aktiv, weil da Bedarf ist hier in den JVAs in Berlin und auch mit den Familienangehörigen, was dir ja auch wichtig ist und haben eigentlich eine Community von kulturellen Muslimen, die sagen, also in der Moschee war ich schon länger nicht mehr, bis hin zu sehr frommen, aber wo doch ein Austausch irgendwie da ist. War da sowas für dich da in der
ersten
Haft?
Also meine erste Haftstrafe war tatsächlich sowas nicht gegeben. Ich habe tatsächlich sehr viel religiöse Bücher mitgenommen in die Haft, um zu lesen, um zu studieren ein wenig. Und habe sehr viel mit mir selber ausgemacht. Aber es ist so, wie auch die Selin erwähnt hat, dass in der Haft tatsächlich viele finden zu Gott, ja, christlich oder muslimisch. Es gibt halt, es ist eine Bewältigungsstrategie, um jeden Tag zu meistern. Und für mich, also das war für mich sehr, sehr wichtig, also jeden Tag meine Gebete zu machen, Gott um Kraft zu bitten, um Hoffnung, um Perspektiven und auch um Reue zu zeigen. Und zu sagen, ich hoffe, ich kann mein Leben auf die gerade Bahn bewegen. Aber es gab leider damals keine Seelsorge.
Ja. Aber ich finde auch, ich habe den Inhaftierten immer gesagt, sie sollen auch dankbar dafür sein. Also es ist nicht nur dieses, ich brauche es jetzt, Gott ist da, um die Situation zu meistern, sondern auch, wenn sie entlassen worden sind, diese Dankbarkeit auch in den Gebeten mit aufzuführen. Weil ich finde, das gerät sehr schnell in die Vergessenheit, dass Menschen sehr schnell, wenn sie positive Erlebnisse haben, diese Dankbarkeit aus den Augen verlieren. Nur wenn sie herausgefordert werden, immer wieder den Glauben aufnehmen. Und da ist es auch wichtig, das mit aufzuführen.
Ich glaube auch, wenn wir dann noch deine grandiose Dichtung noch hören später, da ist mir aufgefallen und in Erinnerung, das schon mal so als Vorschau, dass die Fähigkeit, gerade wenn du scheinbar für gar nichts mehr dankbar bist, weil du hast nicht den Pool des Happy Life und das scheinbar legitime, legale, bürgerliche Leben, dass die Fähigkeit doch zu sehen, was alles immer noch gut ist, in die Selbstwirksamkeit und in eine Transformation führen könnte, wie so eine innere Läuterung. Das machen ja auch Leute, die gar nicht in so eine Zwangssituationen geraten selber, indem sie so einen Retreat aus dem Alltag machen, der manchmal auch so eine Tretmühle hat, also wie Exerzitien oder mal rausgehen in den Ashram, was es da alles gibt. Da hast du Ähnliches, das Abspecken von den vielen Reizen, dem vielen Muss und den Dynamiken anders zu haben, Dankbarkeit überhaupt wahrzunehmen, bevor man es sich nur draufredet, ja, um irgendwie, das gibt es ja auch als Fehlform, aber so hört es sich ein bisschen an. Gab es denn irgendwie so ein paar besonders sprechende Erfahrungen für dich? Du hast das Schriftstudium erwähnt, oder vielleicht gibt es ja so Ereignisse, wo du sagst, yes, daran erinnere ich mich, das war ganz was Wichtiges in dem Moment auf der Suche, mich selber neu zu finden.
Ja, also was ganz Wichtiges war, der Kontakt zu meiner Familie, also von innen heraus nochmal so zu erleben und dankbar dafür zu sein, dass man überhaupt Familie hat, weil ich habe ja viele dort kennengelernt, die keine Familie haben und da wurde mir bewusst, dass ich eigentlich sehr gesegnet bin, dass ich so etwas habe.
Auch so eine Mama, die da alles drauf gesetzt hat, euch in England irgendwie zu was zu machen. Ne?
So auch da das andere nochmal alles von der anderen Seite zu sehen. Das ist jetzt die erste Haftstrafe. Ja. Ja, und meine Familie, meine Cousins. Hinzu kam, dass ich gelernt habe für mich, nichts passiert einfach so. Alles ist eine Lehre. Auch die Zeit in Haft, meine erste Haftstrafe, war eine Lehre für mich. Diese Lehre kam zu früh. Ich habe ja noch nicht richtig gelernt gehabt. Aber alles, was ich dort erlebt habe, hilft mir heute. Also im Großen und Ganzen, wenn ich zurückgucke, habe ich sehr viel mitgenommen für heute, für das heutige Leben. Ne? Und sehr viel auf meine Gefühle zu achten, auf meine Bauchgefühle zu hören, auf mein Herz zu hören. Wem ich vertraue, wem ich nicht vertraue, wer ist Freund, wer nicht. Und was ist Glauben auch? Ne? Glauben kann auch falsch ausgelegt werden, in die falsche Richtung gehen.
Ja.
Also ich habe sehr viel mitgenommen in dieser Zeit für mich.
Wo würdest du sagen, dass Glauben in die falsche Richtung geht?
Wenn andere Menschen anderes Glaubens oder Menschen die auch denselben Glauben sind, heruntergestuft werden oder schlecht gesprochen werden oder als nicht Menschen gesehen werden, also menschenverachtend.
Genau. Und das ist ja mein Forschungsgebiet, dass Religionen nicht nur, wie wir es vorhin hatten, kulturell mehr binden oder nicht, sondern Religionen können Brücken bauen, so wie du es auch in England geschildert hast, dass ihr beieinander wart und Interesse hattest. Oder Religionen können Abschottungsbetriebe sein unter bestimmten kulturellen Bedingungen. Also selbst die allerfriedlichsten, empirisch auch buddhistischen Menschen schaffen es dann auch unter Druck, den Rohingyas ungut an den Kragen. Also es ist leider immer möglich, dass man gegen seine eigene Grundkodierung verstößt. Ich hätte noch eine Frage, was ich noch nicht erzählt habe. Ich habe als Studentin 2 Jahre in der JVA in Frankfurt am Main so einen Besuchsdienst gemacht und habe durch ein Versehen relativ viel Interessantes kennengelernt, nämlich Frauen, die Kinder im Kindergarten hatten und die auch durchaus schwerere Delikte hatten und die sagten, ich bereue hier gar nichts und ich bin froh, dass ich hier erstmal sein kann. Das ist für mich ein Schutzraum, weil ich weiß, ich könnte draußen nicht sein. Und jetzt kam es, was für mich interessant war. Ich möchte nur eins vermeiden, hier drogenabhängig zu werden oder noch Schlimmeres zu tun, weil ein Gefängnis ist halt in diesem sonderbaren Biotop auch voller Dynamik. Und du kannst ja auch im Knast, wie viele Publikationen von Thomas Galli und so sagen, noch irgendwie verführt werden, noch eins draufzusetzen. Hast du sowas auch erlebt, dass du dachtest, jetzt muss ich aber aufpassen oder
doch.
So?
Also es ist ja ist wie so ein Schwimmbecken voller Haie, würde ich sagen. Und wenn du nicht stark bist, gehst du unter. Also du musst schon einen starken Mindset haben, einen starken Willen haben und wissen, wer du bist. Hierarchie ist ja immer gegeben. Und der Stärkere gibt den Ton an. Und dort habe ich einige Erlebnisse gehabt, wo das in die falsche Richtung gehen kann oder auch gegangen ist. Ich habe ja später noch eine 2. Haftstrafe und ich kann das nochmal, also damals die 1. Haftstrafe war ich noch jung, war ich 20, glaube ich, also 20, 21. Und da war ich sehr, sehr labil. Also sehr labil. Ich wusste gar nicht, wohin. Ich wusste gar nicht, wo die Reise hingeht. Hinzu kam das in der Haft, in der Anstalt, in der ich war, fast alle meine Freunde drin waren. Aus meiner Jugend. Das heißt, es war für mich keine Bestrafung, sondern es war für mich mehr Jugendherberge, Freizeitheim. Und man hat gelernt über die anderen Straftaten, die andere machen und wie kann man es besser machen, etc. In meiner 2. Haftstrafe war ich älter, war ich schon 25 und da habe ich sofort gemerkt, das macht was mit mir. Weil ich sehr reflektiert war, sehr erwachsen war, sehr viel Verantwortung schon hatte. Hatte ich damals auch, aber jetzt konnte ich die extrem sehen. Also ich habe meine Schwester gehabt, die Kinder bekommen hat und ich hatte eine große Verantwortung für die Kinder. Und ich habe gemerkt, dass das nicht mehr wie früher war. Früher habe ich sehr viel Freude gehabt, Spaß in Haft. Jetzt war es wirklich Strafe für mich. Jeder Tag, den ich dort gesessen habe, habe ich gespürt. Hinzu kam, dass ich dort nochmal ganz anders betrachtet worden bin und auch Situationen ganz anders gesehen habe. Ich war in anderen Anstalten als zuvor. Ich habe dort wieder sehr viel Rassismus, Diskriminierung wahrgenommen, Unterdrückung. Ich habe Gruppendynamiken auch auf der anderen Seite gesehen, also bei Beamten, Bediensteten. Ich habe gesehen, dass es nicht nur bei uns gibt, also nicht nur auf unserer Seite, dass es existiert, sondern auch auf der anderen Seite und das war sehr erschreckend. Und zu dem Zeitpunkt war ich bereit, mich wirklich zu ändern. Also ich war jetzt an dem Punkt, wo ich will mich ändern. Aber dann habe ich die Seite der Bediensteten kennengelernt und habe mich gefragt, okay, kann ich mich jetzt noch ändern, wenn die so zu mir sind, so etc. Und die mich so sehen, mich so unterdrücken. Ich habe eine lange Zeit in Isolationshaft verbracht, in meiner 2. Haftstrafe 1 Jahr. Da habe ich sehr viel Zeit gehabt, nochmal nachzudenken und zu reflektieren. Mein ganzes Leben. Es war eine sehr, sehr schwierige Zeit, weil ich mich dann entscheiden musste, okay, wer ist Freund, wer nicht. Ich musste aussortieren und ich musste mich entscheiden, den Weg jetzt alleine zu gehen. Es war nicht einfach. Viele haben das nicht verstanden. Aber am Ende des Tages habe ich Früchte getragen, weil dort habe ich dann Leute kennengelernt, die mich unterstützt haben. Wie schon von der Selin gesagt, meine Psychologin habe ich dort kennengelernt, die Frau Hülsemann. eine Frau mit Herz, mit Rückgrat. Ich glaube, in meinem ganzen Leben habe ich so eine Frau nicht kennengelernt. Die stand mir zur Seite, hat mit mir den Änderungsprozess gestartet, eine sehr, sehr starke Therapie mit ihr gemacht, die fast 5 Jahre ging. Sehr hart an mir gearbeitet und auch nicht nur meine Jugend, sondern auch meine Kindheit aufgerollt und sehr schnell verstanden, dass mein Werdegang vorprogrammiert war aufgrund vieler Ereignisse, die ich in meiner Kindheit erlebt habe, dass ich schon schwer traumatisiert war als Kind, mehrfach traumatisiert, sehr viel verloren habe, was ich immer als normal bezeichnet habe, was eigentlich nicht normal ist. Also ich bis zu dem Punkt gedacht habe, das ist alles normal. Also als sie mich gefragt hat, wie ist dein Leben, habe ich gesagt, mein Leben ist normal. Hast du schöne Kindheit gehabt? Ja, meine Kindheit war schön. Bis wir genauer hingesehen haben und ich dann erkannt habe, okay, war doch nicht so schön, wie ich mir das gedacht habe. Und ich dann auch zu mir selber sagen musste, ich war nicht ein toller Kerl gewesen. Ich war kein feiner Kerl. Und ich musste mit mir auch hart ins Gericht ziehen. Aber musste mir auch wieder vergeben und selber verzeihen, um auch zu wachsen über mich hinaus. Und da hat der Glauben mir auch sehr geholfen. Also meine Religion hat mir sehr geholfen in der Zeit. Aber auch das kritische Denken. Also vieles kritisch zu hinterfragen, zu reflektieren. Und das war ein langer, schwieriger Prozess gewesen.
Ich meine, es ist ein unheimlicher Mut, oder? Zu sagen, ne, meine Kindheit war gar nicht so schön. Wer will das hören, das Wort? Mhm. Das ist ja ein Riesenschmerz. Auch wenn du das dann hebst, das ist ja allein schon Rückgrat, was du brauchst, um dir diese nicht so eitelfreudige Wahrheit zuzugestehen und da die Führung gehabt zu haben in Frau Hülsemann, glaube ich, habe ich gehört.
Genau, ja. Diese Frau hat auch, wo alle auf mich herabgesehen haben, also auch aus höheren, höheren Schichten, die viel zu sagen hatten in der Justiz, hat sie neben mir gestanden und hat mich verteidigt. Und das kannte ich so nicht. Ich war das gewohnt. Also für mich war das ganz, wenn das immer losging, das hat mich an meine Kindheit erinnert. Kindergarten, Diskriminierung, Rassismus, Schule. Ja, das ist normal, habe ich mir gedacht, das ist ganz normal.
Diese Zuschreibung, dass du es schon sein wirst.
Es wird auch dir nichts. Ich habe das alles schon gekannt, habe es auch so hingenommen.
Wir haben ja hier ein Audioformat und sehr wahrscheinlich kann man es an deiner Stimme schon ahnen. Du bist schwarz von der Hautfarbe ist das eben die Zuschreibung, die dir dann sehr wahrscheinlich schnell angedient ist. Es hört sich so an, als hast du beim Personal bis auf Frau Hülsemann durchgehend schlechte Erfahrungen machen müssen.
Das ist richtig, ja. Wow. Also, das war die einzige Frau, die mir zur Seite gestanden hat, die auch tatsächlich ihren Job gekündigt hat nach meiner Entlassung, mittlerweile ihre eigene Praxis hat, weil sie so ein Gerechtsbewusstsein hat. Und ich habe sowas noch nie in meinem Leben gesehen.
Also du bist ja vom Fach, Selin. Ich weiß nur von den Psychologinnen in Frankfurt, dass die sagten, wir stehen immer irgendwo dazwischen.
Ja, absolut. Es gibt Strukturen. Die müssen eingehalten werden und es geht nicht um das Was, das sage ich den Studierenden auch immer als angehende Fachkraft im Strafvollzug, das Was wird ihnen hier übertragen an Aufgaben, Einzelgespräche mit den Inhaftierten, Gruppenmaßnahmen etc. Aber es geht um das Wie die Aufgaben umgesetzt werden und das Wie ist das Bedeutende, weil wir arbeiten mit Menschen. Und wenn wir in Haft uns begeben als Fachkräfte, sind wir nicht nochmal dazu befähigt, sie zu verurteilen. Und manche Fachkräfte haben diese Nuance noch nicht für sich erkannt. Und da ist es wichtig, das versuche ich immer den Studierenden mitzugeben, ja, sie dürfen Menschen beurteilen, aber sie nicht verurteilen, weil ein Urteil wurde durch die Richterin oder dem Richter gefällt. Und das ist nicht mehr ihre Aufgabe. Und deswegen kann ich das absolut nachvollziehen, gewisse Aussagen, die du gerade getätigt hast, die Erlebnisse. Es ist ein Zwangskontext, worin sich Menschen bewegen. Und wir müssen uns auch bewusst sein, es ist auch strukturelle Gewalt, die dort erfolgt.
Ja.
Und da ist es wichtig auch zu sagen, ich grenze mich ab, ich weiß, dass was an Aufgaben anfällt, aber wie ich es auch mache, ohne die autoritäre Rolle, auf Augenhöhe zu begegnen, respektvoll mit den Menschen umzugehen, weil es sind keine Gegenstände, es sind Menschen, mit denen wir arbeiten. Und da habe ich immer großen Wert drauf gelegt und genauso wie ich das gerade schildere, mache ich das auch bei den angehenden Fachkräften. dass sie das verinnerlichen, dass sie mit Menschen arbeiten und nicht mit Gegenständen, unabhängig woher der Mensch kommt, welches Delikt dahinter steht, welcher sozialer Status, welche Religion, welche Hautfarbe, welches Geschlecht, Alter spielt keine Rolle. Der Mensch, der sollte im Vordergrund stehen. Und da sind manchmal auch die angehenden Fachkräfte am selbstkritisch reflektieren. Gerade insbesondere, was das Delikt betrifft, weil sie auch sehr schnell Kategorien bilden und darüber anfangen, mit mir zu diskutieren. Mhm. Und ich finde, mich hat nicht interessiert, was Bilal gemacht hat. Er ist entlassen, er hat seine Haftstrafe verbüßt und er ist Mensch in einer Gesellschaft. Und ich bin ihm als Menschen begegnet und bin auch dankbar, dass ich ihm begegnet bin, weil er uns bereichert mit seinem Wissen, mit seiner Erfahrung in der Wissenschaft, aber auch, ich finde, in der ehrenamtlichen Tätigkeit. Er ist jetzt gerade auch bei einem jungen Menschen eingesetzt, der 18 Jahre alt ist, selber konsumiert, überfordert ist, Aggression in sich verspürt. Und da ist Bilal ihm eine große Stütze mit all seinen Erfahrungen. Und das ist, finde ich, auch unsere Aufgabe, nicht nur als WissenschaftlerInnen, sondern insbesondere als Menschen, dieses Potenzial, diese Ressource, diese Kompetenzen, die dahinter stecken, zu erkennen und sie sichtbar zu machen. Und nicht nur sichtbar in den Studien, ihnen eine stellvertretende Stimme zu verleihen, durch Interviewaussagen, sondern auch wirklich ihnen den Raum, die Möglichkeit, die Zeit zu widmen und zu sagen, hier, du hast jetzt die Plattform, komm, erklär und schilder aus deinem Blickwinkel die Erlebnisse. Weil ich kann das als Sozialarbeiter, ja klar, ich habe Erlebnisse mit Inhaftierten, die kann ich schildern. Aber ich kann bei weitem nicht den Blick einnehmen, den Bilal einnimmt, ja. Diese Gefühle, was er gehört, gespürt, gesehen hat. Das kann ich nicht so in der Form wiedergeben.
Das ist eigentlich genial. Ein spirituelles Prinzip ist ja das sogenannte Schamaninnenprinzip. Wenn du selber verletzt warst und an der Grenze warst, schuldhaft oder nicht, und das überlebt hast, kannst du jemand anderem sozusagen Engelbegleitung werden, die ganz anders in die Turbulenz des Lebens reingetauft wurde, als wenn man das von sicherer Seite weiß. Und vielleicht wäre das auch ein Übergang, Bilal, dass du vielleicht uns das Gedicht, was du mitgebracht hast, weil wir sind schon fast am Ende der Zeit und wollten auch noch kurz über deine Pläne berichten. Das wäre vielleicht ein schöner Moment, auch deine Transformation, Schilderung der Läuterung mit Frau Hülsemann, der Dankbarkeit für die Familie nochmal in einen rhythmischen, ästhetischen Flow packen und den Künstler Bilal hier noch zum Klingen zu bringen.
Ich fange nochmal an. Jahre behandelt wie eine Ware. In der Stille dieses Raumes höre ich die Melodie eines Klaviers und einer Gitarre. Schreibe meine Emotionen auf ein Stück Papier, denn einiges steckt tief in mir, in meinem Herzen und meiner Seele bis tief in die Knochen. Die Jahre hinter diesen Gittern haben mich gebrochen. Die Lügen über mich haben mich getroffen. An manchen Tagen taumelte ich hin und her, als sei ich besoffen. Vorurteile, die meine Taten und Vergangenheit mitbrachten, warfen einen riesig großen Schatten, alleine gelassen von der Welt, verschlossen in der Isolation, wo ich nun seit einem Jahr wohne. Niemand, der mit einem redet, das Essen kommt durch eine Luke. Die Sonne, Pflanzen und Lebewesen auf der anderen Seite der Gitter und des Sicherheitsglases zeigen mir die Jahreszeiten des Jahres. Das Zwitschern der Vögel am Morgen nehmen mir Kummer und Sorgen. Sie lassen mich glauben an einen Morgen. In die Freistunde gehe ich schon lange nicht mehr, nackt dazustehen, um eine Stunde in den kleinen Hof zu gehen, um danach deinen Haftraum auf den Kopf gestellt zu sehen. Es ist alles, was du hast. Doch selbst das bisschen ist es, was sie dir nehmen. Bete zu dir, mein Schöpfer, aufrichtig, voller Tränen. Kannst du mir vergeben für mein Vergehen? Denn meine großen Augen haben so viel Leid und Elend gesehen. Kann ich meine Familie wiedersehen? Oder kannst du mich zu dir nehmen? Bin leer, als wäre da nichts mehr. Doch selbst in dieser tiefen Dunkelheit weiß ich, es gibt vieles mehr. Ich schließe meine Augen, sehe den Strand und das blaue Meer, rieche das Essen meiner Mama und sehe meine Kindheit wieder, stehe im Chor und singe lobgepriesene Lieder. Mein Herr, mein Gott, mein Schöpfer, nur zu dir werfe ich mich nieder. Tief in der Nacht spreche ich meinen Kummer zu dir aus, hole das letzte Stückchen Hoffnung aus mir heraus. Lese sehr viel und lasse mich inspirieren, denn in dieser Einsamkeit fand ich nur mich selber wieder. Schreibe meine Emotionen und Gedanken nieder. Nie wieder, sage ich mir. Sie nahmen mir meine Freiheit, doch die Freiheit trage ich in mir. Emporgestiegen aus der Vergangenheit war ich nach langer Einsamkeit zu kämpfen bereit. Die Zeit heilt alle Narben und zeigt, wer bleibt. Ich bin gereift zu einem Mann, der heute wieder lachen und lächeln kann. Ich wagte einen Neuanfang, höre die Natur im Walde sprechen, lausche dem Regen zu, genieße die Sonnenstrahlen und beobachte die Wolken. Nun stehe ich im Leben, versuche mein Bestes zu geben, mein Schicksal in meine Hände zu nehmen und mit anderen gefährdeten Menschen zu reden. Denn es gibt so vieles mehr in diesem Leben. Die Welt ist groß. Lasst all eure Lasten los. Habt Freude dran. Lacht und badet in Reinheit. Denn in der Reinheit deiner selbst findest du die Freiheit. Liebe jeden Menschen, auch wenn sie dich hassen. Gott ist allgegenwärtig und hat uns nicht verlassen. Schaue und bewundere seine Wunder, ehrfürchtig vor dem, was er geschaffen hat. Hat er einen Platz für jeden von uns, habe Geduld und komm zur Vernunft. Genieße jeden einzelnen Moment, den du noch hier auf Erden hast. Mache sie zu einem lebenswürdigen und schönen Platz. Auch ich sehe in meinen Träumen Kinder, die mich ins Leben rufen. Eine Frau, die ihre Schönheit von innen hinaus ans Licht trägt, die mich mit ihren Reden, Selbstliebe, Reflektiertheit und ihre Schönheit bewegt. Eine Familie zu haben, ist das, was für immer bleibt und prägt. Sie zeigen dir, ja, du hast gelebt, aber auch so vieles bewegt. Ich komme von der Dunkelheit ans Licht. Selbst in der tiefsten Dunkelheit, ein kleines Licht erhält alles und vergeht nicht. Ich hoffe, unsere Kerzen brennen auf ewig.
Ganz herzlichen Dank, ja, vielleicht sehr bewegend und ein Durchmessen all dessen, was wir geteilt und besprochen haben. Und wer bald mehr davon hören und mitfühlen und ja miterleben möchte, kann Diary of a World Soul hören. Das ist dein Podcastplan, den du jetzt, wo du noch recherchierst und überlegst, der auch nicht hier so produziert wird. Man sieht es ja nicht, aber hier sind zwei Mikrofone in Teetassen. Das ist hier unser Weltraum. Tonstudio, aber entscheidend ist, welche Klangwellen hier kommen. Bilal, ganz herzlichen Dank, sehr dass gerne. Du das Leben so mit uns geteilt hast und wir lernen können von dir und mit dir. Du bist dem viel näher, Selin. Ganz herzlichen Dank, dass du das möglich gemacht hast und dass wir hier im Hause Netzwerkerinnen sein können und ein Stück Leben eben teilen. Und allen Zuhörerinnen und Zuhörern vielen Dank für das Interesse. Enge Dunkelheit muss nicht das letzte Wort sein, sondern ein Moment doch auf das Licht zu hoffen und das auch wieder zu finden und selber zu entzünden. Und in diesem Sinne wünschen wir alles Gute.
Danke ebenfalls. Vielen Dank für die Möglichkeit.
Dankeschön. Gerne, sehr gerne. Tschüss. Alles Gute.